Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja, und über meinen heutigen Gast freue ich mich riesig. Wir kennen uns nämlich seit gefühlt 200 Jahren, haben uns davon aber jetzt 199 ungefähr nicht gesehen. Sie ist Comedian, Podcasterin, Schauspielerin, Theaterschauspielerin, ein absolutes Improvisationsmonster, das werdet ihr gleich noch merken. Ihrer Familie gehört, glaube ich, das Ruhrgebiet, kann man mehr oder weniger so sagen. Und ich freue mich wahnsinnig über Sandra Sprünken heute bei mir im Podcast.
Hallo!
Hallöchen!
Na?
Passt das so einigermaßen?
Also bis auf, dass uns das Ruhrgebiet gehört, glaube ich, ja.
Irgendwo in einem Interview hast du es selber, glaube ich, mal gesagt.
Ja, ich habe gesagt, dass sich manchmal so anfühlt, weil mein Opa hatte 12 Brüder.
Ja.
Und da kannst du schon einen guten Stadtteil bevölkern in Essen. Also da kommst du schon weit mit. Wenn die dann auch wieder sehr kinderreiche Familien haben, dann hat das schon Ruhrgebietsklan-Vibes. Die Schachtis, würde ich uns nennen.
Ja, sehr. Ja, das ist diese raue Herzlichkeit, von der man da immer spricht. Ne?
Ja.
Ja, ich habe auch gedacht, ich mach's dir authentisch. Also hör mal, schön, dass du da bist.
Ja, herrlich, immer.
Wobei mir das ja auch nicht so schwer fällt. Meine Frau kommt ja aus Bochum, also ich bin das ja, eben bin ich ja gewöhnt. Hör mal, da muss ich erst schwer krank werden, dass wir uns mal wiedersehen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Wir kennen uns seit 200 Jahren, von 199 nicht gesehenen Jahren dazwischen, jetzt endlich wieder.
Ich habe mal nachgedacht, ne, weil nachgucken ging nicht. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, gab es sowas wie Handys und so noch nicht gefühlt.
Da hätten wir uns viel zu tief in die Archive ein.
Ja, so, genau. Nee, es war, glaube ich, 2011 oder so. Und zwar haben wir damals unsere Radiosender, für die wir gearbeitet haben, haben irgendein Radiosiegel bekommen, irgendeine Auszeichnung, irgendeinen Preis. Und der Preis war, dass die uns zu irgendeinem Workshop schicken.
Ja, ja. Dass wir arbeiten müssen.
Genau, für die tolle Arbeit, die wir vorher gemacht haben. Da haben wir uns kennengelernt.
Ja, stimmt.
Und ich war damals, ich kann mich noch erinnern, ich war super krass eingeschüchtert von dir, weil du gleichzeitig so attraktiv und gleichzeitig so laut warst.
Und das hat dich wahrscheinlich verwundert.
Ja. Und jetzt sag was Schönes über mich.
Jetzt muss ich ja ehrlich sein, das fällt mir ja schwer. Also ich hätte jetzt 15 Gags
auf
seine Kosten raushauen können, aber wir wollen ja auch ein Gespräch führen.
Naja.
Wir mochten uns auf jeden Fall direkt, das kann man ja wohl mal sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Wir haben uns gut verstanden.
Ja, und sonst hättest du dich ja jetzt auch nicht hingelegt.
Ja, doch bei der Summe, die mir jetzt hier geboten wurde. Nee, aber wir hatten dazwischen, das ist ja manchmal so, dass... kennen wahrscheinlich auch viele, die zuhören, so spielt halt mal das Leben, selbst wenn man irgendwie Leute mal trifft oder so, die man eigentlich voll gerne mag und auch wo der Vibe stimmt und so, manchmal verlaufen sich einfach Dinge, aber
ja, normal.
Manchmal finden sie sich auch wieder zusammen und das finde ich eigentlich echt ganz cool.
Dauert gar nicht mehr lange, dann startest du mit einem Soloprogramm, also eigene Bühnentour.
Ja.
Die heißt Mutprobe.
Mhm.
Und sich bei mir jetzt ins Bett zu legen, ist quasi die Generalprobe oder...
Das ist das Mutigste, was ich je gemacht habe.
Ja, so ungefähr. Was ich meine, ist einfach, wenn du dir überlegst, wie lange wir uns jetzt schon kennen, was wir damals gemacht haben und was du jetzt alles machst. Gehörst du zu den Leuten, die sagen, boah, krass, wenn ich jetzt 10, 15 Jahre zurückdenke, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal mache? Oder denkst du über sowas gar nicht nach?
Ich glaube, ich gehöre eher zu den Leuten, die sich nie so konkret Gedanken machen, was in 5, 10 oder jetzt 15 Jahren ist. Und ich glaube, das war damals auch schon so. Deswegen hättest du mich damals gefragt, was machst du in 15 Jahren? Hätte ich gesagt, das weiß ich doch nicht.
Ich wollte gerade sagen, wir konnten uns damals, glaube ich, nicht mal darauf einigen, was wir mittags da in der Kantine essen wollen, in diesem...
Nee, ich war schon immer sehr impulsiv und auch immer auf der Suche nach neuen Sachen, nach coolen Projekten. Ich bin immer so ein bisschen auch dahin gegangen, wo sich Türen geöffnet haben oder wo mich gerade irgendwie mein Interesse so ein bisschen hingezogen hat. Und deswegen habe ich mir da damals nicht so Gedanken drüber gemacht und jetzt rückblickend dann natürlich auch nicht. Ne, manche Sachen, man muss auch manchmal einfach machen, weißt du, man kann auch immer alles zerdenken.
Und bei dir ist es ja einfach super viel geworden. Also du hast ja diesen fantastischen Podcast mit dem unglaublich, unglaublich tollen Titel 1AB-Ware. Da muss man auch irgendwie erstmal drauf kommen. Du machst Impro-Theater bei den Springmäusen. Also ich meine, auf der Ebene geht ja auch nicht viel mehr. Du machst so viele verschiedene Sachen. Gibt's denn irgendwas, wo du sagst, das machst du am liebsten oder?
Genau, ich glaube, das, was ich am liebsten mag an all meinen Jobs, ist, dass sie irgendwo alle was mit Comedy zu tun haben und dass es dann eben so viele verschiedene Sachen sind. Es gibt ja so Leute, die sind so totale Dauertypen, die brauchen auch ganz viel, ja, Dinge, die sich nicht verändern, die lieben Routinen.
Machen immer wieder einen Podcast im Bett.
So.
Sowas, ne?
Ja, wobei ich mache meinen Podcast ja auch schon seit 200 Folgen. Also
ja, daher, ja, ja.
Ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt gar nichts habe, was ich lang. Ich bin auch in der Lage, eine langfristige Beziehung zu führen. Aber trotzdem ist auch immer zwischendurch immer mal wieder ganz wild. Und das ist so auch schön, oder nicht?
Meinst du innerhalb der langfristigen Beziehung oder jetzt, was deine Projekte angeht?
Wir liegen ja noch ein bisschen.
Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt so eine total Klischee-Frage stellen.
Bitte.
So.
Markus, lanzt du dich ran hier oder was?
Ah, da muss ich nochmal vorne, genau, ja. Ist das der klassische traurige Clown? Bist du privat eigentlich ganz anders? Oder bist du Sprünki ist Sprünki?
Ja, nee, tatsächlich glaube ich schon. Also ich habe jetzt nicht, ich weiß, das gibt's als Klischee und ich kenne ja auch sehr viele Comedy-Kollegen. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie die hinter der Bühne sind und wie die auf der Bühne sind. Dass das teilweise fast zwei unterschiedliche Personen sind. Und ich kenne auch viele Comedians, die hinter der Bühne wirklich ihre Ruhe brauchen. Im Sinne von vor der Show einfach mal eine Viertelstunde mit niemandem reden, zur Ruhe kommen. Und dann gehen die da raus und sind so angeknipst, dass du wirklich denkst, das ist ja gruselig, wie das jetzt so der Schalter umgelegt wurde.
Das Luftholen vor dem Sprunge, sozusagen.
Ja.
Ja. Und dann gibt's ja auch welche, die auf der Bühne mal super nett wirken und hinter der Bühne voll die Diktatoren sind oder so.
Ja.
Ne? Gibt's ja auch. Sag mal wer, wir sind da unter uns.
Nee, ich wollte gerade sagen, das habe ich mal versucht und da hat meine Agentin gesagt, das dürfen wir nicht senden.
Ah, okay.
Weil die sind natürlich alle viel einflussreicher, bekannter und größer als ich. Ich kann nur die nennen, die wahnsinnig nett sind. Das darf ich immer machen. Und zum Beispiel, was ich auch spannend finde, es gibt einige Comedians, wo die Leute, glaube ich, denken, die sind eine Kunstfigur. Das darf ich zum Beispiel sagen. Ich habe ja viel mit ihm beim MDR gearbeitet, mit Olaf Schubert.
Ja,
da hatte ich ja auch eine regelmäßige Sendung zusammen. Und Olafs Kunstfigur auf der Bühne ist, also bis auf den Polunder, eigentlich nicht anders als Real Life Olaf. Also tatsächlich sind die sich sehr, sehr nah. Und ich glaube, man denkt, das wäre so eine komplett andere Figur.
Ich fand das interessant und witzig, dass du ausgerechnet das Beispiel bringst. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe ihn aber auch schon zweimal bei mir bei der Welle Nord in der Sendung gehabt, bevor er in Kiel aufgetreten ist. Und habe das genauso empfunden und fand es deswegen so unglaublich entspannt mit ihm einfach, weil man gemerkt hat, der verstellt sich einfach null.
Das meinte ich zum Beispiel, ne? Da ist halt die Bühnenfigur nicht weit weg von den anderen. Und bei manchen Comedians, glaube ich, stellt man sich vor, die sind privat, wer weiß, wie unterhaltsam und sind aber eher nicht so Menschenfreund.
Ja, das hast du diplomatisch ausgedrückt.
Ja.
Sehr unverfänglich.
Danke.
Wird dir die Frage häufiger gestellt?
Nee, wie gesagt, nur einmal, als meine Managerin sagte, da schlittern wir aber in Prozessen.
Ja.
Da habe ich dann rausgelernt.
Dann lieber nicht, ja. Okay, alles klar.
Okay, dann verklag mich eben nicht, Kristall. Spaß. Der war es nicht. Dass er ganz irgendeinen Namen ist.
Der einfach auch, glaube ich, wirklich ein unfassbar netter Mensch ist, oder? Also ich meine, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Der hat ja auch psychische Erkrankungen öffentlich gemacht, hat da viel, ist da sehr ehrlich und sehr offen gewesen. Und das, obwohl er auf der Bühne ja eigentlich immer einer war, der auch ordentlich draufgehauen hat, wo viele Leute gesagt haben, oh, wie unsympathisch. Aber ihm habe ich auch immer das Gefühl gehabt, das ist tatsächlich eine Rolle.
Es gibt ja viele Comedians, die da auch drüber gesprochen haben, ne? Also Thorsten Sträter oder auch Kurt Krömer auch über ihre Depressionen und über die Struggles. Ja, auf der anderen Seite, wenn du so groß bist, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, weil das ist wirklich nicht mein Problem leider, dass man so groß ist auf so großen Touren. Du spielst auf einmal vor 10.000 Leuten.
Ja.
Und dann gehst du aber, und das kenne ich natürlich nur in klein, wir spielen Mixshows vor 2000 Leuten, aber trotzdem, danach gehst du ins Hotel und dann bist du ganz alleine. Und wenn du dann kein gutes soziales Umfeld hast, dann in dem Sinne kümmert sich oder interessiert sich ab dem Moment keine Sau mehr für dich. Und dann bist du da auf Tour und dann, ja, ich kann das schon auch verstehen, es ist dafür auch nicht der beste Job so.
Wann hattest du das letzte Mal in deinem Leben so einen richtig geknickten Moment?
Ich kompensiere fast alles mit Humor.
Ja.
Auch traurige Phasen. Und wenn es dann eine Art von Sarkasmus oder schwarzem Humor ist, deswegen heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem geknickt sein kann. Nur vielleicht, dass das für manche Leute von außen so wirkt, als würde ich das nicht zulassen. Aber es ist einfach mein Rettungsring im Strudel des Lebens ist der Humor, mein Schwimmflügelchen yeah. im Ozean der Probleme. Und deshalb so richtig krass geknickt. Also wahrscheinlich der Tod von meiner Mutter, aber das ist jetzt mittlerweile auch schon 13, 14 Jahre her. Also das
okay, das heißt, du warst so Mitte 20
ja.
ungefähr dann. Okay. Aber ja, das ist ja gut, das ist ein Thema, was man jetzt nicht zwingend mit Humor kompensiert, oder?
Da wirst du, ich habe dir ja ein Geschenk mitgebracht für das Ende des Podcasts.
Ah, okay.
Da wirst du sehen, dass ich auch tatsächlich diese Geschichte. Und das hat mit dem Geschenk
okay,
zu tun.
Alles
da wird
klar,
sich
dann
am Ende, wenn ihr dranbleibt, Leute, wird sich alles sozusagen wie eine perfekte Klammer schließen. Auch da etwas das gefunden habe.
Ja, also ich meine Humor als ein Teil von solchen Situationen. Das ist klar, dass man das als Werkzeug mitbenutzen kann. Da bin ich dann gespannt, gleich wenn wir darüber reden. Ich denke halt einfach, ich kenne dich ja als Duracell-Hasen. Das heißt, ich bin mir total bewusst darüber und das passt auch zu dir. Ne? Also ich weiß, das ist jetzt keine, selbst wenn du bei so einer schlimmen persönlichen Erfahrung dann den Humor benutzt, was ja völlig fein ist, irgendwie, dass ich weiß, du überkompensierst jetzt nicht oder sonst irgendwas. Mhm. Aber kannst du dir zum Beispiel auch bei so einer Erkrankung, ich meine, es gibt ja leider sehr viele Menschen, denen es auch mittlerweile einfach immer noch sehr viel schlechter geht, als mir hier zu legen.
Ja.
Kannst du dir das irgendwie vorstellen, wie das ist, hier zu liegen und gar nichts zu können, was das mit dir machen würde?
Nee, vorstellen kann ich mir das nicht. Ich glaube, das wäre auch merkwürdig, sich das anzumaßen, weil das so eine krasse Extremsituation ist.
Mhm.
Wie ist das denn bei dir? Hast du für dich irgendwann, also hast du das mal mit Humor kompensiert, eine Form gefunden, da machst du dann Gags? Also
mir geht's natürlich jetzt gerade besser. Deswegen fällt mir das leicht, aber ich mache es natürlich zum Beispiel immer wieder, auch als ich angefangen habe, den Podcast zu planen und zum Beispiel erste Gäste angefragt habe, auch, dass ich dann zum Beispiel immer gesagt habe, lasst euch Zeit mit den Terminen, ich laufe ja nicht weg. So, das war so also einer meiner Standard-Gags.
Ist ja Humor.
Genau. Also das, ich glaube, das ist eine Typfrage. Es ist natürlich aber auch unfassbar abhängig von der Situation, in der du dich befindest. Natürlich habe ich auf der anderen Seite auch gerade zu Beginn der Erkrankung und der Bettlägerigkeit, weißt du, wenn du irgendwie nicht mal den Weg vom Bett zum Klo schaffst, irgendwie ja. dich im Bett waschen lassen musst, gibt es jede Menge Phasen, in denen du verzweifelt, wütend und traurig bist und einfach dich fragst, was der ganze Driss eigentlich soll, warum ausgerechnet dir das passiert und so. Ich glaube, ganz entscheidend ist dann das Umfeld. Einfach, was dich unterstützt und trägt. Mhm. Das ist einfach, glaube ich, wirklich ein großer Gamechanger. Ich habe das große Glück, an Medizinerinnen und Mediziner geraten zu sein, die mich von Anfang an eigentlich ernst genommen haben, zumindest die meisten, und sich mit dem Thema auch schon so ein kleines bisschen beschäftigt hatten. Und dann natürlich der Kontakt zu anderen Betroffenen.
Also ich finde ja jetzt auch cool, du darfst ja eh jeden Witz über dich, deine Erkrankung und alles machen. Da würde ich zum Beispiel sagen, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, welche Gags ich machen dürfte. Weißt du, wie ich das meine? Also ja, das ist immer sehr schwierig bei Humor. Wann sollte ich über was wie Gags machen? Und zum Beispiel würde ich mich deshalb jetzt da sehr zurückhalten. Natürlich haben wir eben eigentlich auch schon drüber gelacht, weil ich habe mich hier hingelegt und lag etwas merkwürdig auf deiner rechten Bettseite.
Ja.
Und du hast hier deine Kameras eingestellt wie so ein bisschen so ein Onlyfans
Ja,
Mensch.
Ich habe ja schon gesagt, wenn der Podcast nicht zündet, brauche ich ein zweites Standbein und die Technik ist dann immerhin schon mal da dafür.
Ist schon von so einer Kamera von oben gefilmt werden. Ich hatte das so noch nicht. Und wenn ich ein Date mit jemandem hätte und der hätte dieses Zimmer, ich hätte Fragen. Aber gut.
Ja, aber immerhin, du fragst erstmal und rennst nicht sofort wieder raus.
Ich meine, wie bescheuert kann man bitte sein? Ich lieg hier mit dir in diesem Bett und das Erste, was ich sage, ist, ja, ich lieg jetzt auch so ein bisschen komisch. Ich habe mir hier unten was eingeklemmt, einen Nerv. Und das ist, in dem Moment haben wir ja beide so gelacht, weil ich ja sofort gemerkt habe, Alter, wie trivial und dämlich ist bitte dein eingeklemmter Nerv im Vergleich.
Ja, aber
nichtsdestotrotz hast du ja dann direkt gesagt, nein, bitte sag, das ist doch alles cool. Und ich habe mich dann wieder sehr schlecht gefühlt, weil ich dachte, das ist ja wirklich nur so wirklich lächerlich, ne?
Naja, aber nur weil
das ist ein bisschen wie die Leute, die sagen, ich habe eine Depression, ja, du musst mal in die frische Luft spazieren gehen, den will man
ja
nur
gehen mal
einhauen.
Joggen, ja natürlich, das stimmt allerdings. Oh, die Momente kennen wir, glaube ich, alle. Aber nur weil es mir so schlecht geht, heißt es ja nicht, dass dir nicht auch ein eingeklemmter Nerv wehtun kann und darf und das nicht für dich in dem Moment.
Ja,
ist,
nein.
Ne?
Nee.
Also
Also da muss man auch mal, um das charmant zu formulieren, man muss auch einfach mal wissen, und da bin ich nicht so gut drin, da es ist mein Lebensprozess, man muss auch mal wissen, wenn man besser die Schnauze hält. Und das war der Moment dafür.
Oh, ja. Ah, wir können ja das Thema wechseln. Wobei ich wollte dich eigentlich wollte ich dich nämlich, weil das ist jetzt eigentlich auch eine Stelle, wo ich, wenn man über die Erkrankung spricht, ME/CFS, yeah, Kopfgelenksinstabilitäten und so weiter und so fort, wo ich dann meist zu meinen Gästen, die im Bett liegen, dann sowas sage wie, ja, mach doch du mal auch was über ME/CFS. Das ist jetzt halt eben in der Comedy dann eben schwieriger, aber ich habe gerade gedacht, wenn es jemand vielleicht, da können wir Kristall wieder mit ins Boot holen, eventuell, vielleicht würde ihm was einfallen dazu. Mhm. Aber ich habe gedacht, wenn es jemand charmant hinbekommen würde, dann du.
Ich muss auch sagen, also ich habe ja die ganze ME/CFS-Problematik ist das falsche Wort, über die Erkrankung sehr viel auch über dich mitbekommen, weil wir ja auch über die Social-Media-Profile immer verlinkt waren.
Ja, ich wollte noch fragen.
Ja, aber tatsächlich, wo mir das dann nochmal in einem anderen Ausmaß wirklich so klar geworden ist und mich echt über Tage immer wieder so krass eingeholt hat, dass mir das immer wieder so über den Tag einfach in meinen Kopf geploppt ist, ist, als ich diese Folge, die wirst du ja sicher auch kennen, von Plothaus gehört habe.
Von Lotti. Von Vis-a-vis.
Die heißt Lebendig begraben.
Ja.
Kein, in Klammern, das K in Klammern, ein Leben mit ME/CFS. Also auch wer jetzt uns hört und die noch nicht gehört hat, das kann ich wirklich mal empfehlen.
Auf jeden Fall.
Und da werden verschiedene Geschichten erzählt. Und ganz am Ende gibt es in dieser Folge eine lange Aneinanderreihung von Sprachnachrichten,
ja, genau,
und
ja,
Anrufen von Angehörigen, die dann alle nochmal von ihrer Erkrankung erzählen. Und diese schlichte Masse an Menschen, an Stimmen, an Schilderungen, an Erzählungen auf zeitlich so einem engen Raum, das war echt, also unfassbar eindrucksvoll. So, und seitdem habe ich da irgendwie nochmal emotional und eben auch in diesem Bewusstsein von, vorher war es das in Anführungsstrichen nur du. Also nicht falsch verstehen.
Ich weiß, was du meinst, du.
Im Sinne von, es war eine Person.
Da ging es aber dir wie wahrscheinlich den meisten in unserer Gesellschaft. So. Und deswegen bin ich oder sind auch wir Betroffene, so zum Beispiel jemanden wie Lotti, die ja nun mal auch leider selbst erkrankt ist, aber unglaublich dankbar dafür, ne, dass du die Reichweite genutzt hast. Also mit ihren 300.000, 400.000 Follower und Followerinnen da irgendwie auf das Thema aufmerksam zu machen. Und genau darum geht's ja auch gerade, das Thema erstmal überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft zu bringen. Ja, dass die Leute, weil die meisten Menschen, die ich kenne, 99,9%, die davon erfahren, schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, um Himmels Willen, warum kennt das keiner? Wie schlimm ist das eigentlich? Wir müssen doch da was tun.
Ja, was ich danach auch wieder so krass hatte, das habe ich immer mal wieder. Mhm. Und wir leben schon in Deutschland, wo wir ein privilegiertes Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen Ländern haben.
Im Vergleich, ja.
Genau, aber tatsächlich, und ich hoffe, dass sich jetzt nicht Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, angegriffen fühlen, für das meine ich gar nicht. Es geht mir wirklich um das System,
klar,
keine Einzelperson. Dass da eben dann keine Forschung da ist und aber auch nicht vorangetrieben wird, weil das nicht so einfach finanziell vielversprechend ist. Sowas macht mich so wütend. Also das, boah, und ich rieche mich eh schon gerne auf.
Naja, und nach der Wut kommt dann halt irgendwann Resignation. Also wenn die Kraft dann so oder so schon so gering ist, das ist so ein bisschen wie bei, es gibt doch in der Erziehung, das finde ich ganz, ganz furchtbar, diese ganz, ganz schlimme Färber-Methode nennt sich das. Das ist aus diesem Buch, ja, jedes Kind kann schlafen lernen. Da werden Kinder einfach so lange schreien gelassen, also du darfst nicht hingehen, bis sie halt einschlafen. Und die Methodik dahinter ist im Grunde genommen, siehst du, das Kind braucht nur eine gewisse Zeit und dann schläft es ein. Und das ist so furchtbar, diese Methode, weil nichts anderes passiert, als dass das Kind, vor allem meist ja die Säuglinge, dann einfach irgendwann so erschöpft sind und so kraftlos sind von dieser Angst, die das Kind da durchlebt in dem Moment, dass sie einfach dissoziieren und einfach dann einschlafen sozusagen. Und das, was du mit dem Kind machst, diese Traumatisierung, die dann passiert, das ist ja, das wird ja seit 10, 20 Jahren wirklich aufgearbeitet. Das Buch war in den 80ern noch en vogue. So.
Okay, das ist so ein altes, okay.
Es kommt tatsächlich aus dem Nationalsozialismus. Das überrascht jetzt eigentlich auch nicht so richtig, diese Methodik. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, weil nichts anderes passiert mit Betroffenen von ME/CFS, die ganz lange ihre Energie aufwenden, um ernst genommen zu werden, gegen das System ankämpfen, die versuchen irgendwie einen Pflegegrad zu bekommen, einen Grad der Behinderung, eine Erwerbsminderungsrente. Und die meisten, das ist wirklich, deswegen sind ja auch nicht umsonst fast 40% suizidal irgendwann, weil die einfach keine Kraft mehr haben und dann aufgeben. So, und dann natürlich erst recht unsichtbar werden. So, und das ist halt ein Thema, warum ich gesagt habe, ich habe zwar jetzt ein bisschen Energie, aber die Energie will ich dann im kleinen Teil dafür nutzen, dass immer mehr Leute einfach von dem Thema erfahren. Ich habe natürlich nicht die Reichweite wie jetzt zum Beispiel Lotti, aber die Idee dahinter ist ja auch, dass Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sich auch hier ins Bett legen, die sich ja auch so ein bisschen dann damit befassen, wie wäre das jetzt hier, 24 Stunden so hier zu liegen, halt, ne? Dann einfach wieder ein Mensch mehr ist, der das weitertragen kann. Für die Schwerstbetroffenen ist natürlich jeder Tag zu viel, sozusagen. Aber so auf lange Sicht, glaube ich, und das ist meine Motivation, ich denke immer so, es wird Heilung geben, es wird Medikamente geben. Und wenn es in 5 bis 10 Jahren der Fall ist, habe ich immer noch 30 Jahre vor mir, 30 schöne Jahre, wenn ich Glück habe. Und kann ich auch dann betüdeln mit einem eingeklemmten Nerv. So.
Ja. Ja, und vor allen Dingen kannst du dann auch mit Fug und Recht auch sagen, dass du da etwas vorangetrieben hast, ne?
Ja, wie gesagt, es ist ein kleiner Teil. Ich sag
ja,
immer,
ja, natürlich, aber das sind ja immer viele kleine Teile.
Ja, ich denke halt immer, oder
die brauchst du ja auch.
Das ist ein Bild, mit dem du vielleicht auch ganz gut arbeiten kannst. Ich sag immer, meine Bühne ist zwar klein, aber auch auf einer kleinen Bühne kann man Theater machen.
Du, ich hatte meine schönsten Auftritte auf kleinen Bühnen.
Ja?
Ja, weil du einen persönlichen Kontakt zu den Menschen hast, ja, und du die persönlich erreichen kannst, wenn wir jetzt metaphorisch bleiben wollen.
Ja, ja, ja.
Natürlich ist es schon auch wirklich schön, in der großen Halle. Ich habe mal in der Mitsubishi Elektrikhalle, da gingen, glaube ich, 8000 Leute rein, gespielt. Das ist natürlich schon auch was anderes, aber auch bei Comedy vor 100 Leuten, dass du jeden sehen und jeden hören kannst im Saal, das hat auch einen anderen Zauber. So, also
verstehe ich total, Gefühl, ja.
Wenn man irgendwie anders connectet, so.
Total, kann ich mir super gut vorstellen. Was machst du denn, wenn die Leute gar nicht auf dich reagieren? Das ist ja, Vorteil ist, du connectest dich anders mit denen und auf der anderen Seite merkst du ja auch sofort, wenn das, was du da machst, hast du das schon mal gehabt, dass das so gar nicht funktioniert und du merkst so, ja, du machst irgendwie einen Gag und dann hast du Grillenzirpen.
Ja, natürlich.
Was macht man dann? Geht man dann mit den Leuten ins Kino und sagt, komm, das hat doch hier keinen Sinn, oder?
Ich hatte schon so schlimme Auftritte, ey, aber mein Gott, abschütteln und weiter geht's. Es ist, und das finde ich ja dann immer ganz schön, gerade wenn man sich dann auch mit den mal tragischeren Dingen im Leben beschäftigt. Ey, am Ende ist es nur ein verkackter Auftritt und ich hatte 10 Minuten lang eine schlechte Zeit und Bauchweh. Und dann denke ich mir so, wenn das jetzt wirklich das Schwierigste oder Schlimmste an deiner Woche war,
ja,
dann guck bitte dir deine Privilegien an und heul leise. Also muss man in dem Fall wirklich sagen, finde ich.
Oh, das klingt wie ein Erziehungsglaubenssatz. War das heul leise? War das bei euch zu Hause? War das?
Ich glaube, jeder, der aus dem Ruhrgebiet kommt, sagt jetzt, ja, das kenne ich. Okay. Das hat bei uns einer irgendwo hingesprüht mit Graffiti, eine Bahnschiene. Ja, also heul leise. Natürlich hat jetzt nicht meine Mutter zu mir gesagt, wenn ich mir das Knie aufgeschlagen habe, heul leise.
Okay, ja, immerhin.
Aber nichtsdestotrotz doch so ein bisschen so, die Variante früher war, Indianer kennt keinen
Schmerz. Ja, ja, genau, klar. Ja, ja.
Woran alles falsch ist. Nicht nur das Wort Indianer anstatt Indigene.
Einfach nicht, ja, ja. Ist
vieles falsch dran.
Ja.
Aber ja, doch, also stell dich nicht so an, ist schon auch was ich oft gehört habe. Du auch, als du kleiner warst? Oder?
Ja, tatsächlich auch. Und was ich daran so absurd finde, ist, wir würden ja mit Erwachsenen wahrscheinlich nicht so reden. Also im Ruhrgebiet vielleicht schon. Aber grundsätzlich würde es ja Sachen, die wir zu manchen Kindern sagen, manchmal würden wir ja zu Erwachsenen nicht sagen. So, ne? Also dieses, dass wir von Kindern ganz oft verlangen, dass sie doch, dann darf jetzt nicht geweint werden, dann darf sich nicht angestellt werden, dann darf jetzt, ne, es muss halt immer alles, bloß kein Drama und so.
Mhm.
Das würde mit den meisten Erwachsenen, würde, keine Ahnung, überleg dir mal, der Frederik jetzt als Großer läuft jetzt irgendwie durch die Gegend und haut sich hin und schlägt sich alle Knochen auf, gehst du auch nicht hin und sagst, komm, Indiana kennt keinen Schmerz, willst du doch nicht machen. Das finde ich auch so absurd.
Wahrscheinlich nicht.
So, das geht doch nicht. Was machst du da?
Ich lieg auf meinem Dings hier von der Kette und es spickt mir in den Hals.
Ach so, okay. Ich dachte, du fängst jetzt an.
Ich würde ja nie so im Bett liegen. Ich würde ja immer seitlich zu dir gedreht liegen. Und wir liegen ja jetzt so nach...
So?
Ja, sicher. Also, man wird sich doch jetzt so, damit man sich angucken kann beim Unterhalten,
kann man denn,
oder
ich
nicht?
Ich habe noch nie den Podcast so aufgenommen. Aber dann sehen uns die Leute jetzt nur noch von der Seite. Welche ist deine Schokoladenseite?
Habe ich nicht. Rückseite. Aber dann können wir den Podcast nicht aufnehmen, wenn ich mit dem Gesicht im Kissen liege.
Also Daniel Günther wollte sich ja mal auf den Bauch legen, schon in der ersten Folge. Ich glaube, bei dir würden die Leute das lieber sehen.
Aber
dann sind wir wieder kurz vor OnlyFans.
Für die Mikrofonaufnahme auch, wie gesagt, tricky.
Das geht ja jetzt Mitte September, geht das los, die Mutprobe, dein Soloprogramm. Ja. Das ist ja aber nicht dein erstes Soloprogramm, was du spielst, oder?
Das ist mein erstes Stand-up-Comedy-Solo.
Okay. Ja. Mhm. Und aufgeregt?
Ja, so freudig, vorfreudig aufgeregt, ja. Weil es das erste Mal ist, dass ich wirklich 2 Stunden mache.
Oh, krass. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du jetzt zu viel aus dem Nähkästchen plauderst. Hast du Ghostwriter? Schreiben Leute auch Gags für dich? Machst du das alles selbst? Ich frage mich immer, wie kann man sich so ein Programm merken? Wie geht das?
Nein, das mache ich alles selbst. Ich glaube, am Anfang muss man das auch selber machen. Vielleicht später, wenn man dann in Anführungsstrichen größer ist. Wobei ich muss sagen, die meisten Comedians, die ich kenne, nicht alle, aber gerade die, mit denen ich jetzt auch enger arbeite. Ich habe ja auch noch einen Podcast mit Bastian Bielendorfer zum Beispiel oder betreue auch hier mit Özcan Kosa Bratwurst und Baklava. Und das sind ja gute Kumpels von mir und die schreiben auch alles immer selber, immer noch auch. Sträter oder so natürlich auch gut, das merkt man ja auch.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht bin ich da naiv oder blauäugig, aber ich finde, das merkt man auch, ob die Leute das wirklich selbst geschrieben haben oder nicht. Oder sie sind halt wirklich gute Verkäufer.
Ja.
So, ne?
Gibt's auch. Was ja auch völlig legitim ist.
Ja, so, sag ich gar nicht. Du, das ist ja in den Medien grundsätzlich so, ob Radio oder Fernsehen oder so. Ich meine, es arbeiten ja große Redaktionen im Hintergrund, das ist ja nicht.
Ja, aber weißt du, wie teuer ein Ghostwriter ist, habe ich gar kein Geld für. Ich muss es allein schreiben. Ich habe gar keine Wahl.
Also kauf Karten für die Tour, damit Sandra sich einen Ghostwriter leisten kann.
Dann wird die zweite Tour auch witzig.
Wobei ich habe schon gesehen, es sind auch, du hast schon Zusatztermine, es sind schon, ich glaube, ein Großteil der Termine sogar ausverkauft, ne?
Ja, es sind einige schon ausverkauft. Ja, das ist auch ein tolles Gefühl. Da habe ich auch direkt wieder geheult. Ich bin ja große Heulerin, also Freudenheulerin auch. Ja. Also heulen kann ich richtig gut. Also bei Freude tatsächlich oft so bei Rührung noch viel mehr als bei Trauer.
Ah ja, okay.
Also zum Beispiel, das letzte Mal geheult habe ich und das habe ich eben wieder, habe ich mich eben wieder dran erinnert. Also ihr müsst wissen, Pascal lebt hier im Königreich von Elsa und Anna in Arendelle. Hier ist alles voll Elsa und Anna Eiskönigin.
Ich kann nicht aus meiner Haut, es ist einfach so.
Er schiebt das immer so, ja, meine Tochter ist großer Fan. Mhm.
Ich stehe also, dazu.
Dafür ist es zu viel in einer Wohnung.
Ich lass jetzt los. Oh Gott.
Und da waren ja diese Sticker an der Tür. Und das war zum Beispiel, da habe ich das letzte Mal geweint. Ich war in London mit den Kindern von meinem Kumpel, der in London wohnt, ist mein Austauschschüler, seit ich 14 bin, kenne ich dich.
Was? Und der das ist ja Kids. Mega.
Ja. Und mit denen war ich in Frozen, die Eiskönigin. Ja. Und da musste ich auch schon direkt 2-mal heulen, aber gar nicht in dem Musical, sondern einmal, als wir unten vor der Tür standen. Und du musst dir vorstellen, die Samstagnachmittag-Vorstellung, da sind einfach von den 2500 Plätzen 1000 Kinder.
Ja.
Und es kam ein kleiner Junge, ich würde sagen 5 oder vielleicht 4, 5, in seinem Elsa-Kostüm.
Nein.
Mit seinem Zauberstab.
Sehr zauberhaft.
Und hat unten vor dieser Eiskulisse Fotos gemacht. Und er hat das so gefühlt, wie er dieses Kleid geschwungen hat. Und er war da so... Er war da so drin, er hat das so geliebt und gelebt. Und da war ich schon wieder so gerührt und so glücklich, dass das heutzutage so möglich ist. Weil er hatte einfach Bock auf dieses Mädchen-Prinzessin-Kleid. Mädchen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und war dann damit da. Und dann kam eine andere, die war als Anna verkleidet. Ein anderes Mädchen, was ihn gar nicht kannte sozusagen. Ja. Das waren fremde Kinder. Und sie war als Anna verkleidet und sie war auch schwarz. Und Anna ist ja... eigentlich nicht schwarz, aber sie hat sich auch einfach wie Anna gefühlt und er wie Elsa und dann haben die zusammen Fotos gemacht und haben sich in den Arm genommen und da habe ich direkt geheult.
Ja.
Das war wieder zu viel für mich, ja.
Natürlich. Aber gibt es denn was, bei sowas. Ehrlich, gibt es denn was Schöneres? Ich kann es so fühlen. Ich hätte wahrscheinlich auch Rotz und Wasser
gehabt. Ganz vorbei gewesen.
Und liebe Grüße an alle jetzt an dieser Stelle, die vielleicht, ich glaube es nicht, aber es gibt ja Menschen, die dann immer noch der Meinung sind, dass sowas nicht geht, dass ein Junge auch dann ein Kleid tragen darf oder sowas. Mögen euch diesen Sommer alle Eiskugeln aus der Waffel fallen. Wirklich. Das sind so Sachen, da wenn man sowas sieht, dann fragt man sich doch, was ist denn das Wichtigste auf der Welt?
Er hat's so, ne? geliebt.
Herrlich.
War so süß. Ja.
Ich zeig dir gleich mein Elsa-Kostüm. Das ist da vorne. Jetzt kann ich ja. Jetzt darf ich ja.
Ich wäre gerne Olaf.
Ja. Liebst du auch Umarmungen?
Ja.
Hier läuft auch so ein Tränchen gerade.
Ja. Ich finde Olaf toll.
Ja. Wo du gerade Bastian Bieldorfer angesprochen hast, ne, ihr beide versteht euch ja auch so wahnsinnig gut, den lieb ich ja auch. Hat er dich schon bei Let's Dance angemeldet?
Nee, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wer Basti Bielendorfer bei Let's Dance gesehen hat, wenn der jetzt kommt und sagt, da ist jemand, der kann das voll gut, dann hört keiner zu. Ich weiß nicht, das ist eine Vermutung von mir.
Ja, aber ich finde, der hat das großartig gemacht. Also ich würde ja never, würde ich mich da hintrauen. Also das ist ja...
Zu Let's Dance?
Ja, also erstens würde mich keiner fragen und zweitens würde ich aber auch nicht zusagen. Insofern sind wir alle glücklich, glaube ich.
Aber können wir alle so.
Können wir alle froh sein. Aber ich habe das die Tage noch wieder gemerkt. Es lief die Tage ein Livestream vom Perukaville und da ist Felix Jähn aufgetreten. Ein guter Freund von mir macht die Fotos für Felix Jähn, Backstage und so. Dann haben wir den Livestream laufen gehabt und meine kleine Tochter, die jetzt 2,5 ist, hat davor getanzt. Mhm. Und ich habe gesagt, sie ist einfach schon so viel weiter als Papa.
Aber das war auch schon, nur um das mal klarzustellen, dass jetzt nicht die Erkrankung die Entschuldigung dafür, dass das nicht so top ist.
Ich glaube, das war.
Du konntest schon vorher nicht tanzen.
Also so gesehen, tanztechnisch hatte ich vorher schon ME/CFS, könnte man sagen. Wahrscheinlich. Erzähl mal, was so auf der Tour, was es da so gibt. Also ich meine, ihr müsst euch am Karten bemühen jetzt, ne? Es gibt nicht mehr so viele.
Aber ihr müsst die anderen Leuten aus der Hände reißen gehen.
Ja.
Nein, es gibt ein paar Städte noch.
Ich will jetzt mal einfach, weißt du, im Radio ist es ja nie anders gelaufen, ne? Da konnte ich mit den Leuten nicht lange im Bett liegen und quatschen, sondern da ging es immer darum, wer, wann, was, wie viel und hast du Karten mitgebracht zum Verlosen. So ungefähr.
Ja, stimmt, ist immer so.
Aber trotzdem, was machst du auf der Bühne?
Also das Programm heißt Mutprobe, weil es sich mit den Mutproben im Leben beschäftigt. Mhm. Und man dachte, glaube ich, als Kind, das wären krasse Mutproben wie ein Regenwurm essen und Klingelmännchen machen oder der Lateinlehrerin 4 Pizzen nach Hause bestellen. Das sind so die Mutproben der Kindheit. Und dann gibt es so die Mutproben in der Pubertät, ne? Der erste Kuss, der erste Willst du mit mir gehen Zettel.
Ja. Ja, nein, gegen Kohle.
Bei mir stand tatsächlich drauf, vielleicht nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte nicht so.
Das ist ja fies, war das? Das ist ja gemein.
Nein, das war süß. Dann, die Pubertätsmutproben, dann wird man irgendwie mehr oder weniger erwachsen, wobei ich ja nie weiß, wann und ob das bei mir schon passiert ist. Dann hast du so diese Themen, ne? Welchen Beruf will ich machen? Was will ich studieren? Wo geht das überall hin? Und dann wird das immer alles nur noch krasser. Dann kommt hier gegebenenfalls eine Hochzeit, vielleicht Kinder, andere Mutprobe, ich möchte keine Kinder. Mhm. Das geht eigentlich endlos so weiter. Und dann ja, finale Mutprobe für uns alle, der Tod. Mhm. Also, und deswegen habe ich mir gedacht, das sind so viele Themen, es gibt so viele Mutproben im Leben. Einige davon haben wir alle schon gemacht, einige noch nicht, einige stehen uns allen noch bevor. Ist doch ein gutes Thema, gibt es doch sehr, sehr viel, wo man drüber reden kann und eben auch wieder da der Versuch, dadurch, dass man darin viel Komik und Humor findet und vieles, was witzig ist, vielleicht auch so ein bisschen die Sorge wegzunehmen und zu sagen, Es ist gar keine Mutprobe mehr, es ist halt einfach nur ein weiteres Kapitel. So.
Spannende Sicht auf die Dinge, finde ich. Eine tolle Art und Weise, damit umzugehen, finde ich. Und man lernt dich auch automatisch dadurch gut kennen. Also wenn du über deine Mutproben im Leben sprichst oder worüber du dir vielleicht so Gedanken machst, ist das ja auch wieder sehr authentisch. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, es gibt ja auch wieder den einen oder anderen Comedian, die dann einfach die ganze Zeit eben nur Gags auf Kosten anderer machen oder so. Ne?
Kennst du? Wenn du die Parodie erkannt hast?
Ja, weiß ich nicht. Wobei, da gibt's ja, es taucht ja auch immer wieder mal auf, ne? Wobei ich festgestellt habe, zum Beispiel, liebe Grüße an Felix Lobrecht, den ich am Anfang auch irgendwie echt hart fand und gedacht habe, boah, das kann ich mir nicht anhören. Mhm. Und den ich mittlerweile einfach auch menschlich einfach so nett finde. Also wirklich so nett finde. Ich meine, du standst ja schon häufig mit ihm auf der Bühne bei gewissen Sachen hier bei.
Ja, wir haben auch zusammen gedreht.
Falsch, aber lustig? Nee, wie heißt das? Dieses YouTube-Format von.
Also bei Falsch, aber lustig waren wir beide, aber wir waren nicht in einer Sendung, aber wir haben. Felix hat tatsächlich bei 1Live ein Format gehabt über mehrere Staffeln, das heißt Wie geht? Da muss er in einem Labor Dinge zusammenschrauben und ich bin quasi, die Assistentin klingt falsch, weil ich ihn ja die ganze Zeit fehlleite und ihm auch nicht helfe.
Ah, okay.
Bin da aber mit ihm in diesem Format sehr viel zu sehen.
Naja. Ach stimmt, aber ich habe ein paar Folgen ja mit dir zusammen da gesehen, da war gleich Till Reiners war glaube ich mit dabei.
Ja, genau,
mit zum Beispiel.
Moritz.
Ja, Moritz moderiert Phyllis. Das ganze Jahr, ne? Ja, Phyllis ist auch häufig mit dabei, die ich auch grandios finde. Und Moritz auch. Moritz finde ich auch toll. Der ja auch sehr, ist auch Papa und der auch sehr finde ich auch sehr tiefgründig kann, sehr schlagfertig ist und sehr tiefgründig kann.
Sehr klug.
Ja, sehr. Müsst ihr euch mal angucken, das Format. Falsch, aber lustig. Ist ein YouTube-Format, was, keine Ahnung, da haben Folgen, wo du dabei bist, 1,3 Millionen Aufrufe oder so wahrscheinlich.
Ist Fritz.
Ja, genau.
Fritz vom RBB.
Richtig. Ja, super. Also das ist ja mal das Gegenteil von dem, was du jetzt zum Beispiel beim Bühnenprogramm machst, wo ja die Herausforderung ist, sich das alles zu merken, wo du aber vorher schon weißt, was du machst.
Nee, ich mache auch immer Impro.
Das ist ja sowieso, das ist ja irgendwie dein Steckenpferd, auch das ist ja dein Ding. Da ist es so, der Moritz wirft euch irgendwelche Themen rein oder Fragen oder Wort und ihr müsst dazu irgendwie improvisieren. Kann man das eigentlich irgendwie lernen oder ist das wirklich eine Typsache? Ist das ein Talent, wo man sagt, bis zu einem gewissen Grad geht das? Du bist ja, wie gesagt, auch bei den Springmäusen. Oder ist das was, das muss man einfach in sich haben?
Also ich sage immer, dass es Impro für jeden was ist und auch für jeden hilfreich ist. Weil letzten Endes ist jede Unterhaltung, die man führt, oder jede Aufgabe, die man auf der Arbeit machen muss oder was auch immer, ist ja auch am Anfang erstmal nichts anderes als eine Improvisation.
Das stimmt, ja.
Also das heißt, du greifst irgendwie intuitiv auf Dinge zurück und versuchst sie erstmal oder machst einfach Sachen, ohne groß zu hinterfragen, warum mache ich das jetzt? Ist das gut? Ist das schlecht? Und deswegen ist Impro prinzipiell erstmal für jeden was und ich glaube auch, dass jeder damit Spaß haben kann. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du damit später dich auf eine Bühne stellen willst und sagen willst, okay, dann mache ich jetzt spontan einen improvisierten Rap-Song oder eine improvisierte Operette mit unserem Pianisten, der auch noch Musik macht,
ja, okay,
zum Thema Kartoffelschäler. Das ist dann vielleicht Next Level.
Das sind dann aber auch die Leute, die nebenbei noch Bildhauerei machen und Sanskrit lernen. Also das ist ja, dann haben die das Talent. Aber mir wird's ja schon reichen, wenn mir im Supermarkt jemand mit dem Wagen in die Hacke fährt, ich nicht einfach nur Aua sage, sondern vielleicht auch noch was Witziges. Also
ja, aber ganz oft ist Schlagfertigkeit oder auch Improvisation, viele Leute haben das, aber die, ist mein Gefühl immer, die verbieten sich das einfach auch sehr, sehr schnell. Sozusagen, weil man direkt sich überlegt, kann ich das jetzt sagen? Ist das gut? Ist das clever? Ist das witzig? Und sobald man da schon drüber anfängt nachzudenken, ist der Moment auch schon vorbei.
Ja, eben drum, genau. Knicken. Also mir fallen immer Sachen 20, 30 Sekunden später ein, wo ich hinterher denke, Mist, das wäre eine coole Reaktion gewesen.
Ja, und jetzt ist die Frage, waren die nicht schon vorher da? Und es hat nur sozusagen, es wurde überlagert von dir selber, von quasi irgendeiner Institution in deinem Kopf, die dir das verboten hat. Das weiß man immer
nicht. Da müsste ich mich mal mit meinen anderen Anteilen unterhalten.
Ja, ja. Mit einem Neurologen. Ich weiß
nicht,
technisch noch raus.
Ah, nee, von denen habe ich genug gesehen. Das kann ich dir sagen. In den letzten 2 Jahren.
Ja, du hast doch Kontakte, siehst du?
Ja. So muss man es wahrscheinlich betrachten, ne? Das ist das, was ja auch viele dann so Betroffenen sagen. Sie müssen die Erkrankung als Chance betrachten.
Für was?
Ja,
was
genau.
Was ist denn?
Ja, ja. Dann einfach mal nichts Besseres von sich zu zwickt der Nerv.
Ich habe mich wieder umgelegt, ja. Für die nur hören.
Oder hast du gemerkt, dass die Kamera, die dich in der Totale filmt, jetzt die ganze Zeit von hinten gefilmt hat?
Nee, das ist mir alles egal.
lass uns das mal gar nicht so sehr vertiefen eben. Ja. Lass uns mal bei Impro-Theater bleiben.
Ja.
Gibt es irgendwas, was jetzt, keine Ahnung, wenn die Leute sagen, ich finde das cool, gibt es irgendwas, was jeder lernen kann, wovon jetzt jeder vielleicht direkt profitieren könnte, wenn du sagst, so kann man das üben, so kann man irgendwie, gibt es irgendwie ein Werkzeug oder so, wo man irgendwie Schlagfertigkeit mit trainieren kann?
So, dass es quasi eine Übung gibt? Nee. Aber es gibt natürlich ganz viele Übungen, um einfach mal zu gucken, wie sehr man festhält oder wie sehr man sich selber auch vielleicht Gedanken verbietet oder wie sehr man sich selber bewertet für seine Ideen. Und das sind ganz einfache Sachen. Das sind die Sachen, die man, wenn man jetzt jemanden casten würde für eine Improgruppe, würde ich immer ganz einfache Games am Anfang machen. Und teilweise ist das nur eine Wortassoziation. Und daran merkst du schon, wie Leute ticken. Also wenn ich zu dir sage Hund und du sollst einfach ein Wort auf Hund assoziieren, dann wird das ja bei jedem ein anderes Wort sein. Mhm. Und manchmal sind das vielleicht auch komische Dinge, die da hochkommen, die machen für niemand anders Sinn, nur für dich.
Mhm.
Wenn
du
mal einen Hund in einem Fluss verloren hast oder
dann sagst du
Fluss.
Ja.
Und alle sind so,
Ja.
Aber es ist deine Intuition erstmal und die ist ja erstmal fein.
Okay, aber das finde ich interessant, weil dass man etwas mit einem Begriff assoziiert, der mit einer eigenen Geschichte zu tun haben könnte, wäre ich zum Beispiel automatisch nicht drauf gekommen. Ich sehe jetzt einfach den Hund und hätte angefangen mit Fell, Schwanz, Beutel, also die üblichen Sachen. Aber das ist natürlich trotzdem, das finde ich, ist eine gute Herangehensweise. Ich kann ja schnell überlegen, ob ich eine Geschichte zu diesem Begriff habe.
Irgendwas, was tiefer geht. Ja, genau. Das ist zum Beispiel super spannend. Und da sieht man auch, dass uns allen Kreativität in unserem Leben eigentlich eher abtrainiert wird, als dass man das lernt, besser wird oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Klar sieht jeder, der schon mal mit Kindern gespielt hat. Mhm. Und wenn wir, das ist ganz spannend, es gibt ja auch Impro angewandt in der Therapie. Mhm. Es gibt natürlich auch ganz viel Impro angewandt mit Kindern in der Erziehung, auch in einigen pädagogischen Konzepten. Und ich mache das zum Beispiel gerne auch mit meinem Patenkind, solche Sachen.
Ja.
Und das ist unfassbar, was in den Köpfen der Kinder noch alles so los ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einem Erwachsenen sagst, wir spielen jetzt eine Szene auf einer Blumenwiese.
Mhm.
Und dann stellst du zwei Erwachsene dahin und sagst, und bitte, irgendwas, ihr dürft wirklich alles machen, keine Regeln, ihr dürft bitte, was passiert.
Ja.
Ich sag mal so, wenn du da zwei Kinder hinstellst, die Geschichte der Erwachsenen wird auf jeden Fall deutlich langweiliger. Mhm. Weil im Zweifelsfall bückt sich noch mal einer so und pflückt
so eine Gänseblümchen, so mehr. Ja.
Und die wissen dann aber nicht, was miteinander. Und dann, hallo, ja, guten Tag. Darf ich Ihnen diese, also es ist ganz hölzern, es ist ganz, du merkst so, es fließt nicht, das Spiel fließt nicht.
Ja.
Und ich weiß, wenn du das Gleiche mit Kindern machst, die Kinder sind so frei, dann sagt der, steht der eine da so und wabbelt so komisch rum. Du denkst, was passiert da? Und dann guckst du dir so ein bisschen an und dann sagt er irgendwann so, hallo Frau Sonnenblume, ich bin ein Grashalm. Mhm. Und dann führen die Unterhaltung oder da, dann ist der eine plötzlich ein Schmetterling, die haben noch so viele andere Ideen. Und als Erwachsener, glaube ich, ist das Letzte, worauf du kommst, dass du jetzt als Schmetterling ankommst.
Und ich glaube, das liegt daran, dass Erwachsene halt, wie du gerade schon gesagt hast, hat auch was mit Antrainieren und Abtrainieren zu tun, aber so unfassbar verkopft sind und Kinder einfach fühlen.
Ja,
und halt einfach machen. Und das, liebe Kinder, ist der Grund, warum es völlig in Ordnung ist, dass auch Jungs Kleider tragen.
Ja,
sie dürfen eine Sonnenblume sein, sie dürfen ein Grashalm sein, sie dürfen auch eine Prinzessin sein.
Natürlich.
So.
Alles.
Lass uns auch mal ein bisschen Impro machen jetzt. Stell dir vor,
okay,
du liegst in einem Podcast-Bett und dann wirst du gebeten, bevor du zur Aufzeichnung kommst, dir was zu überlegen, was du für einen Nachttisch mitbringen könntest.
Ja.
Wenn du jetzt was improvisieren müsstest, was wäre das?
Aha. Ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass ich was mitgebracht habe.
Ich brauchte jetzt irgendeine Überleitung, mach's mir nicht kaputt.
Der Überleitungspapst hat in dem Sinne Seligsprechung. Ja. Ich habe zufällig was mitgebracht sogar.
Nein, sag
also theoretisch
nur.
Hätte ich mir das aber auch sonst ausgedacht. Also, ich hatte ja schon gesagt, ne?
Ja.
Man kann ja vielen Themen im Leben mit Humor begegnen, glaube ich.
Das kann man auf
Und
jeden Fall.
Nicht nur, und es gibt sicher auch Momente, wo das auch nicht angebracht ist und wo das auch nicht sozusagen Phase hat. Aber pass auf, ich habe dir verbunden mit einer kleinen Geschichte von meiner Mutter eben, die wie gesagt ja verstorben ist vor vielen Jahren, vor über 10 Jahren, einen Buddha gekauft. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Also es ist ein Steinbuddha, wie du sehen kannst.
Dankeschön.
Ein sehr fröhlicher, wie ich finde.
Oh ja, sehr. Ist vor allem auch der Gott, mit dem ich mich figurtechnisch am besten identifizieren kann.
Ich wollte gerade sagen, er hatte auch alle Kekse aufgegessen, ganz brav.
Gibt doch den. Ich habe die Figur eines Gottes. Es ist Buddha.
Und ich bin in einen Esoterikladen gegangen und habe mich beraten lassen. Und sie hat dann mir selber den Buddha empfohlen, weil der fröhlich ist. Und tatsächlich mag ich das sehr, dass dieser Buddha immer so übertrieben fröhlich ist. Und vielleicht, wenn du auch mal dunkle Zeiten hast, vielleicht kann er dich mit deinem ja nur wirklich mit seinem sehr breiten Lächeln ein wenig mit auf diese Reise nehmen. Und dann habe ich damit verbunden. Was wolltest du sagen?
Ich wollte mich interessieren natürlich noch, in welchem Zusammenhang das mit dem Tod deiner Mama steht.
Ja, pass auf.
Dafür legen wir uns wieder so hin.
Nee, ich drehe mich hier nur. Ich bin wild. Ich bin ein Kreiselschläfer. Ich mache alles. Die Geschichte dazu ist, ich finde die sehr, sehr schön. Als es meiner Mama auch im Krankenhaus nicht gut ging, weil sie hatte ja eine Krebserkrankung und ihr Kopf musste komplett rasiert werden wegen einer Hirntumor-OP.
Ja.
Und sie hatte so ein paar nervige Leute auf Station, die sie auch manchmal genervt haben. Und da wollte sie ihre Ruhe haben, beziehungsweise ihr war langweilig in diesem Krankenhaus.
Ja.
Und dann hat sie mich gebeten, ihr einen orangen Bademantel zu kaufen. Da habe ich gesagt, Mama, was willst du denn damit machen? Dann hat sie gesagt, bitte, ich möchte nur einen orangen Bademantel. Und dann habe ich ihr diesen orangen Bademantel gekauft. Und ab da ist meine Mutter einfach nur für ihr eigenes Amüsement
ja
im orangen Bademantel. Und sie war nur 1,50 groß mit rasiertem Kopf durch das Krankenhaus und hat so getan, als wäre sie ein Shaolin-Mönch.
Nein.
Der mit niemandem reden kann, weil sie dann ihre Ruhe hat und hat immer alle nur so gegrüßt.
Also quasi als Schweigegelübde sozusagen.
Ja. Sie hat sich einfach selber eine gute Zeit gemacht, obwohl es ihr da so schlecht ging und hat sich da einen Spaß draus gemacht, immer in diesem Bademantel da eingekuschelt rumzulaufen.
Ich bekomme langsam, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einen Eindruck davon, von wem Sandra das haben könnte.
Ja.
Den Humor und die Art und Weise, wie man mit Dingen im Leben umgehen kann.
Ja, und deshalb habe ich auch noch, hier ist sehr viel Haut von mir selber drin, denn ich habe mit der Heißklebepistole aus diesem Filz.
Hast du mich verletzt dafür? Das ist Körpereinsatz.
Sehr viel DNA. Ich habe auf jeden Fall zwei Mäntelchen gebastelt,
oh nein,
die man ihm anziehen kann, damit er theoretisch auch, damit die Geschichte noch etwas besser lebt.
Ach, das
warte mal, wie geht sie denn? Komm, wir machen ihm den an. Dass er auf jeden Fall sein oranges Mäntelchen trägt.
Das ist ja total zauberhaft. Vielen, vielen Dank. Wie heißt deine Mama?
Bärbel.
Meine auch.
Echt jetzt?
Ja, also Barbara.
Ja.
Aber wird von allen Bärbel genannt.
Schön. Gucke mal.
Ja, Bärbel. Ganz, ganz liebe Grüße von uns. Und vielen Dank, dass die Sandra so geworden ist, wie sie ist. Auch für die Geschichte. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Auch das ist ja was sehr, sehr Persönliches.
Ja, aber ich dachte mir so, das passt doch gut, weil das ist ein persönlicher Ansatz quasi von meiner Familie, versagt.
Total schön.
Und außerdem ist der Buddha süß und die Frau hat gesagt, der Buddha-Stein schenkt auch, jetzt kommt, ich weiß nicht, warum ihr das wichtig war, schenkt auch männliche Kraft.
Okay, das ist dann wieder für das zweite Standbein OnlyFans.
Ich habe gefragt, was der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Kraft ist.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, gerade in den älteren Kulturen, das fand ich spannend, dass sie das schon unterscheiden konnte, wäre gerade eine körperliche Kraft oft auch, ich meine, du brauchst eh beides natürlich.
Ja, das stimmt. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz persönliches Geschenk. Vielen Dank dafür. Und es werden wieder einige lachen jetzt. Ich habe wieder das Problem.
Ja?
Es sind jetzt schon ganz, ganz viele Gäste hier gewesen. Und ich sage ja immer, bringt bitte was mit, was ich in meinen Nachttisch tun kann, was da reinpasst sozusagen. Ich habe bis jetzt noch nichts in den Nachttisch getan, weil mir das alles zu schade dafür ist.
Steht alles drauf, ne?
Ja, genau. Und auch der hier, den werde ich nicht in die Dunkelheit stecken. Das sowieso schon mal gar nicht. Auch wenn er sie wahrscheinlich erhellen würde.
So nämlich.
Ganz toll. Okay, wo wir gerade...
Du brauchst, kennst du das früher, wenn man so Ü-Ei-Figuren gesammelt hat, da gibt's doch diese Plexiglas-Sammelkästen.
So diese Vitrinen, ne?
Ja, sowas.
So, ja. Das gab's früher, meine Oma hatte das aus Holz,
noch
so an der Wand hängen und die wurden dann später ein bisschen stylischer, indem die so ein bisschen durchsichtiger wurden.
Ja, sowas
meinst
brauchst du.
Das ist eine echt gute Idee. Du hast ja, ich weiß, alle Folgen geguckt und gehört.
Ja, ich weiß, was Podcast kommt. Ich bin im Thema.
Ja. So, hier ist ein Rewe-Präsentkorb für dich. Das Schöne ist ja, ihr wisst ja auch alle, was kommt, aber ich habe es auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass das Tolle daran ist, das sind ja alles Unikate.
Mm-hmm.
Also gibt's ja nur ein einziges Mal. Und auch du, bekommst natürlich deinen eigenen Meteoriten.
Dankeschön.
In dieser Schatulle, die dir vielleicht auch nochmal wann anders im Leben in anderen Zusammenhängen begegnen wird, so oder so ähnlich, man weiß es ja nicht.
Entdeckt wurde er 1774, das ist tatsächlich noch älter als wir beide, bevor wir uns kennengelernt haben, um das zusammenzufassen.
Ja.
Gut, er kommt natürlich auch aus einem Asteroidengürtel und er ist sehr alt, auch deutlich älter als wir.
Ich finde die einfach so schön. Ich meine, jetzt mal Real Talk, ne? Also manchmal.
Krass, weil es so ein winziges Ding ist mit so einer großen Geschichte und das finde ich einfach geil.
Das ist der springende Punkt. Man könnte despektierlich, könnte man ja sagen, sieht halt aus wie Bleigießen an Silvester. So ein bisschen
auch. Wobei, da gieße ich immer nur Spermien. Und das hier ist ja eine, kennst du das? Man wirft das da immer rein und ich denke jedes Mal, dann sagt jemand, das ist ein Pferd. Ich so, nein, es ist wie jedes Jahr ein Spermium, Leute.
Es ist ja auch einfach ein Stück weit Interpretationssache und man sieht ja auch eigentlich auch nur das, woran man relativ häufig denkt, ne?
Also, wenn ich das mir anschaue und das wäre ein Mensch, siehst du hier vorne die Tolle, die Haartolle, dann wäre das Donald Elvis. Trump oder Elvis.
Oh ja, stimmt. Das hat eher was Trumpistisches.
Was willst du mir mit diesem Stein sagen? Nein, vielen Dank natürlich, wie gesagt. Also ich finde das aufregend, weil ich meine, guck mal bitte, wie alt dieses kleine, winzige Ding ist, was ich in der Hand halte. Also wie viele Millionen Jahre alt einfach und von wo das herkommt und von wo
genau das
überhaupt.
Ja, ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, dass das irgendwie Lichtjahre entfernt irgendwo mal gestartet ist. Keine Ahnung, ob es den Ort, wo der herkommt, überhaupt noch gibt. Das weiß man ja alles gar nicht.
Ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne. Und dir vielen Dank. Komm, die Verabschiedung machen wir jetzt auch wieder auf der Seite im Liegen.
Das hat dir gut gefallen.
Das hat mir richtig gut gefallen.
Dass man sich doch anschaut.
Am Ende des Tages. Ich meine, dürft ihr bei YouTube gerne, wenn ihr geguckt habt, entscheiden, auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch ist, ob ihr sagt,
ob das
kann man sich, kann man sich gut angucken oder nee, wir sehen jetzt bei Pascal den ganzen Ohrenschmalz oder sowas irgendwie. Auf jeden Fall toll, dass du da warst. Vielen Dank. Du hast ja auch zu den Leuten gehört, die wir haben jetzt zwar ein bisschen gebraucht, um einen Termin zu finden, aber die sofort gesagt hat, ja sicher, bin ich mit dabei. Und natürlich von Herzen einfach nur das Allerbeste für deine Show, fürs Bühnenprogramm, für die Mutprobe. Also guckt mal gerne auf Sandras Homepage, da gibt's alle Daten, wo sie auftritt und wo es auch noch Restkarten gibt.
Ja.
Das auf jeden Fall. Und bei was auch immer du noch anpackst. Und liebe Grüße einfach an alle.
Ja, danke dir, dass ich da sein durfte.
Ja.
Klar. Danke dir auch für, ich sag das jetzt einfach stellvertretend, komm, ich spreche jetzt einfach mal ganz groß für alle. Ich habe ja hier den Donald Trump Meteoriten, jetzt kann ich auch mal auf richtig dicke Hose machen. Thank you very much for your good work.
Thank you for your attention.
Nein, du machst ja hier was, jetzt mal übertrieben gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Laber-Podcasts, machst du ja hier was so eine wichtige Message hat. Und ja, da sage ich jetzt einfach mal stellvertretend danke dafür.
Das ist lieb, dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, das würde ja auch nicht funktionieren ohne die Unterstützung von ganz vielen anderen Leuten. Aber klar, mir war vorher klar, dass ich irgendwie das Rad nicht neu erfinde, aber das hat natürlich jetzt irgendwie eine ganz andere Bewandtnis hier gehabt. Wenn es ankommt, umso schöner. Und wenn es ankommt, vor allem auch bei euch, dann unterstützt dieses Projekt auch gerne weiter. Das könnt ihr am besten natürlich machen, indem ihr die Videos liked, teilt natürlich auch gerne, indem ihr den Kanal abonniert. Da wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz andere Möglichkeiten geben, das Projekt zu unterstützen. Ihr könnt natürlich hier Podcast-Merch erwerben, um mich einfach so ein bisschen bei dem Projekt und bei der Aufklärungsarbeit weiter zu unterstützen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einfach viel Spaß hattet bei dieser Folge, dass ihr Karten kauft für Sandras Tour, dass ihr, weiß ich, was kann man noch alles von dir kaufen?
Du bist mehr hinterher als ich. Also hört gerne mal bei mir in 1AB-Ware rein.
Das wollte ich noch gesagt haben, genau, richtig. Mit wem machst du den nochmal zusammen?
Mit meiner lieben Comedy-Kollegin Luisa Charlotte Schulz.
Das kann man sich gut merken.
Die ist auch aus Essen, alten Essen, aber wir haben uns damals als Kinder da nicht kennengelernt.
Aber da weiß man, was einen erwartet.
Ja.
In diesem Podcast.
Ist stabil. Dann habe ich ja auch noch Friends in Crime, den Bastian, True Crime Podcast mit Bastian Bielendorfer, mit etwas merkwürdigen Kriminalfällen. Also das ist jetzt nicht, wer jetzt sagt, oh ja, das 17. Mal Jeffrey Dahmer, sondern das sind komische, in Anführungsstrichen komische, besondere Fälle. Habe ich auch noch. Also wenn irgendwie, ihr findet mich, wenn ihr mich finden wollt, und sonst gibt's hier nächste Woche eine Folge ganz ohne mich, die ihr dann voll genießen könnt.
Es war toll, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke dir.
Und euch alles Liebe. Bis zur nächsten Folge. Freue mich schon. Bis dann. Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.